Nur hier sieht man eben nichts von diesen Vorschlägen, die da gemacht werden. Das ist in irgendeiner Form neu. Also so, auch wenn man über Zurückweisung, also eigentlich Pushbacks an den Grenzen spricht, das passiert ja schon seit Jahren, auch an deutschen Grenzen und ganz massiv eben hier auch in Griechenland. Und wenn jetzt konservative PolitikerInnen sowas sagen wie, wir müssen uns irgendwie über das Grundgesetz und über Europarecht und über internationales Recht nochmal Gedanken machen, das hat schon Ausmaße, die schon extrem sind und die dann natürlich dazu führen, dass massive Gewalt auch gegen schutzsuchende Menschen normalisiert wird einfach.
Rim Alabali Radovan, der Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, bezeichnet die öffentliche Debatte als einen Überbietungswettbewerb. Jetzt hat die österreichische Regierung schon Protests angekündigt gegen den neuen Gesetzesentwurf und es kann dazu kommen, dass quasi Menschen von der deutschen Grenze abgewiesen werden und von der österreichischen Grenze abgewiesen werden, das heißt in einem Zwischenland landen. Hast du gerade Kontakt mit Menschen vor Ort und wie nehmen sie denn oder wie nimmst du auch vielleicht gerade diese Verschärfung wahr? Was kommt bei den geflüchteten Menschen vor Ort an und gibt es überhaupt noch diese Illusion, welche ja großgeschrieben wurde von dem Land von Milch und Honig oder diesem Europa, ich bin in Europa und dann wird alles besser?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist tatsächlich heute noch der Plan, dass wir, also wir haben ja hier dieses Projekt und wollten da nochmal mit ganz vielen Menschen darüber sprechen, was eigentlich Europa noch so für sie bedeutet und was, wie sie irgendwie Europa erleben, weil ich glaube, das betrifft ja auch sozusagen unser aller Bild von Europa, irgendwie in der Schule gelernt, hier Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde und was auch immer. Und das ist schon ein ziemlich krasser Gegensatz zur Realität von ganz vielen Menschen, die hier in Europa versuchen zu überleben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ganz interessant, weil natürlich hat das eine Signalwirkung, aber vor allem halt eine Signalwirkung im Sinne von, wir setzen hier irgendwie auf Hass und Ausgrenzung und haben kein Interesse daran, Menschen irgendwie als Menschen zu behandeln und zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig muss man aber auch schon nochmal verstehen, dass das, was Friedrich Merz sich ja so ein bisschen ausmalt, dass er irgendwelche schlimmen Dinge ankündigen kann und dann hört das irgendwie, stoppt das die Migration, weil Menschen dann nicht mehr kommen wollen. Also dann muss man sich schon nochmal damit beschäftigen, warum Menschen eigentlich fliehen und wovor sie fliehen und dass diese Menschen leider einfach extrem hohe Preise zahlen müssen dafür, irgendwo anzukommen und in Sicherheit zu sein, wobei das ja in Deutschland sich auch immer weiter verschlimmert. Also das wird natürlich wahrgenommen, aber gleichzeitig lässt sich halt Migration nicht so einfach steuern, indem man Dinge ankündigt, die gar nicht so richtig umsetzbar sind und dann denkt, jetzt haben wir keine Migration mehr, was ja auch eigentlich gar kein erstrebenswertes Ziel ist.
Was ich sehr interessant finde bei der Debatte ist, dass es jetzt eine Studie gab, dass prozentual mehr syrische männlich gelesene Personen in Deutschland arbeitstätig sind als deutsch gelesene Personen, männlich gelesene Personen. Das heißt, dieses Narrativ, welches oftmals angewandt wird, ja, die wollen nicht arbeiten, ist ja kompletter Humbug und komplett fehl am Platz. Und mein syrischer Mitbewohner, der schildert mir immer zunehmende Diskriminierung am Arbeitsplatz. Hast du auch hier vielleicht aus Deutschland Erfahrungsberichte? Wie geht es denn Menschen gerade grundsätzlich? Weil ich habe nur einen Einblick in einen gewissen Kreis Menschen mit Migrationshintergrund, gerade mit der aktuellen Politik.
Ja, absolut. Also ich meine, ich glaube, es ist letztens auch diese Studie rausgekommen, dass ein Viertel der Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland darüber nachdenken, wo sie eigentlich hingehen könnten, wenn es richtig ernst wird. Und ich kenne niemanden von meinen FreundInnen, die nicht zumindest mal sich mal darüber nachgedacht haben, wo man so hingehen könnte. Und das ist ja eigentlich die wahre Krise in diesem Land, ne? Dass Menschen, die ja ein integraler Teil unserer Gesellschaft sind, sich nicht mehr sicher fühlen und Angst davor haben müssen. Und das besonders, dass das halt die Menschen sind, die schon mal geflohen sind, die schon Erfahrungen haben, sich jetzt wieder Gedanken machen müssen, wo sie hin müssen. Und sowas wird natürlich jetzt durch solche Ankündigungen extrem auch nochmal bestärkt. Also wenn jetzt halt gesagt wird, wir müssen einfach Menschen an der Grenze zurückweisen und dann löst sich irgendein Sicherheitsproblem hier. Also alles, was an Grenzen passiert, zieht sich ja in die Bevölkerung rein. Wenn es irgendwie, ich finde das schon faszinierend, dass irgendwie die Union und jetzt ja auch die Ampel und teilweise ist wirklich, also dass es so weit ist, dass so Zurückweisung, was einfach illegal ist auf jedem Level, als normal und das braucht es jetzt suggeriert werden. Das schafft natürlich in der Bevölkerung ein Gefühl von, da müssen wir jetzt aber, das müssen wir durchsetzen. Und wir sehen ja, wie Rechtsextreme sich formieren. Wir haben die Bilder von den CSDs gesehen, wie viel offener sie sozusagen ihren rechtsextremen Hass ausleben. Und das in der Kombination, das ist, glaube ich, extrem gefährlich, besonders halt für Menschen mit Migrationsgeschichte. Und was das mit der Gesellschaft macht insgesamt, das macht mir schon große Sorgen.
Also im Endeffekt eine Befeuerung der Angst. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass es nicht mehr dieses Zusammen gibt. Okay, du bist im selben Boot wie ich und wir beide stehen das zusammen durch, sondern den Eindruck, den ich auf der Straße wahrnehme, ist es eher, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich, ja, wie soll ich das ausdrücken, als Kontrahenten sehen, als okay, was machst du denn hier? Ich bin doch schon hier. Wie geht ihr denn mit der Situation um? Wie begegnet ihr den Leuten und welche Erfahrung hast du denn damit gemacht mit so diesem Konflikt, mit dem inner Menschen mit Migrationshintergrund-Konflikt, der irgendwie hier immer lauter wird, anhand der Verschiebung nach rechts, die du gerade erwähnt hast?
Ja, ich glaube, ich meine, dass so dieses Gegeneinander ausspielen ist ja so, ne, das ist so ein sehr, sehr starkes Ding, auf das gerade gesetzt wird. Also ich habe Friedrich Merz noch nie in meinem Leben so viel über Krankenhäuser und Schulen und den Wohnungsmarkt, was eigentlich ja super ernstzunehmende Probleme und Ansätze sind, an die man mal ran müsste, hören. Also er hat noch nie so viel darüber gesprochen wie jetzt in den letzten Tagen. Und sagt dann aber natürlich, das ist jetzt ein Problem, weil hier viele Geflüchtete sind und nicht, weil wir irgendwie einen komplett verkommenen Wohnungsmarkt haben und ein überfordertes Gesundheitssystem. Und ich glaube, das ist eigentlich der ganz große Schlüssel, dass es eigentlich die ganzen Probleme, die benannt werden, sind echte Probleme, die es gibt. Und die werden dann aber sozusagen auf Geflüchtete geschoben. Und das ist natürlich eine Strategie, um auch Menschen, die eigentlich sich Sorgen machen, auch, ich meine, wir haben auch die Klimakatastrophen, wir haben viele Dinge, vor denen Menschen Angst haben, wir haben viele große Transformationen, die eigentlich nötig sind. Und das macht natürlich Unwohlsein, wie gehen wir damit um, was können wir machen, und dass sozusagen verhindert wird, dass Menschen sich zusammentun und diese Dinge gemeinsam angehen und stattdessen so Menschen aufgeteilt werden an rassistischen Linien quasi und irgendwie gegeneinander ausgespielt werden. Das ist halt ja eine typische rechte Strategie, die leider gerade sehr gut aufgeht. Und ich glaube, weil du fragst, wie gehen wir damit um quasi, ich glaube, was halt super wichtig ist, ist, dass sich eigentlich so diese sozialen Bewegungen und Gewerkschaften und Klimabewegungen, dass die sich eben genau mit migrantischen Menschen verbünden und eigentlich ihre Anliegen und ihre Situation auch ins Zentrum ihrer Arbeit stellen, weil man dann eben dieses Gegeneinander ausspielen und dieses Spalten überkommen kann und vielleicht mal wieder darüber reden kann, was die wirklichen Probleme eigentlich sind in Deutschland, statt sich in so einer Scheindebatte zu verirren die ganze Zeit.
Das erinnert mich ein wenig an vor den letzten Europawahlen, als die Bundespolitik jahrelang alle die Probleme auf Europa geschoben hat, bis man dann gemerkt hat, dass man an seinen eigenen Problemen, wenn man die weiter verschiebt, dass man das dann merkt bei Wahlergebnissen. Ja, abschließend würde ich dich einfach noch fragen, was würdest du dir wünschen und mit welchen Projekten bewegt ihr gerade was vor Ort?
Also ganz viel von dem, was ich mir wünschen würde, passiert auch schon. Also ich erlebe wirklich überall Menschen, die auf der einen Seite große Angst haben, auf der anderen Seite aber auch großen Willen haben, Dinge zu verändern und jetzt anzupacken. Und ich glaube, diese Bündnisse, über die ich gerade gesprochen habe, zwischen den verschiedenen Bewegungen, die entstehen. Und ganz konkret, also wir mit Leave No One Behind, wir haben halt quasi unsere eigenen Projekte hier auf Lesbos und auch in Deutschland, aber haben auch Partnerorganisationen überall, also an der polnisch-belarussischen Grenze, entlang der Balkanroute, eben auf den griechischen Inseln, im Mittelmeer, und versuchen dort eben dem entgegenzutreten. Also das sind irgendwie Orte, die ja Rechtsextreme gerne zu Orten des Hasses und der Gewalt machen. Und ich erlebe, natürlich ist das wahr und das passiert an diesen Orten, aber da gibt es eben auch extrem viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die zusammenkommen und eigentlich sehr viel Solidarität und Zusammenhalt zeigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was wir versuchen, sozusagen überall dort, wo Rechte versuchen, Menschen mit Hass zu spalten, uns dem eben gemeinsam mit Locals, also das sind Teams, die bestehen aus Locals, aus Geflüchteten, aus irgendwelchen Leuten, die aus Europa kommen und gemeinsam da zusammenarbeiten. Und das versuchen wir noch weiter auszuweiten natürlich und immer weiter zu unterstützen.
Leave No One Behind, das findet ihr online, da könnt ihr euch aktiv beteiligen, wenn ihr das wollt, und ein Zeichen setzen gegen den rechten Hass, der gerade immer mehr auch in der Bundespolitik Platz findet. Nip, gloss, drop, top, big. Rocks, heels, bitch pose. Bitch pose. Oh, ich bin eine fancy bitch. Er sagt, mein Lächeln ist süß, aber er kennt mich nicht. Ich bin eine magic bitch. Ich mach einen big boy dick zu einem
Trick, hit a lick, nur für Fendi shit. Bin seine Lieblingsbitch, er kennt mich seit ein paar Minuten, ist verliebt in mich. Er sagt, Baby, mon chéri, ich will mehr von dir, komm mit mir, ein Rendezvous Paris. Lip, gloss, drop, top, big, rocks, heels, bitch, pose. Ich bin a spooky bitch, scary Zahlen auf der Rechnung nur für Louis shit. Bin a groovy bitch, shake ass und titties, ho. Ich bin witty, I'm a fat ass kitty. Keine von euch bitches ist ghetto, knock euch aus in die Gucci Stilettos. Catch diese Hands, wenn du willst, oder sei lieber still, ist euch Host auf dem Morgen wie Kellogg's. Lip, gloss, drop, top, big, rocks, heels, bitch, pose.
Im Jahr 2016 unterzeichneten die FARC-Guerilla und der kolumbianische Staat ein Friedensabkommen. Dieses sollte den längsten bewaffneten Konflikt des südamerikanischen Kontinents und einen der längsten weltweit beenden. Eine Übergangsjustiz soll den bewaffneten Konflikt juristisch bewerten sowie Maßnahmen zur historischen Erinnerung, Wiedergutmachung, Versöhnung und Nichtwiederholung ausarbeiten. Ein Ziel ist es, herauszufinden, wo die über 120.000 gewaltsam Verschwundenen im Rahmen des Konflikts sind und was mit ihnen geschehen ist. Tininiska Zanger Montoya sprach mit der kolumbianischen Autorin und Regierungsberaterin Helena Uran Bidegain über die Suche nach den Verschwundenen, die historische Erinnerung und über die Notwendigkeit, in diesen Prozessen mit Verantwortlichen für schwere Menschenrechtsverbrechen zu sprechen und diese einzubeziehen. Wir hören einen Beitrag von NPLA News.
Es gibt viele Schwierigkeiten auf dem Weg zum Frieden in einem zerbrochenen Land mit so viel Schmerz.
Am 30. August, dem Internationalen Tag der Opfer von gewaltsamen Verschwindenlassen in Berlin-Mitte. Auf einer Gedenkveranstaltung spricht die Expertin Helena Uran Bidegain über ihre Erfahrungen in Kolumbien.
Ein Teil der Gesellschaft will den Krieg weiterführen. Ein anderer Teil kämpft um Fortschritte, Veränderungen und Wege für ein würdevolles Leben und für die Anerkennung des Schmerzes der anderen.
Lebend wurden sie uns genommen, lebend wollen wir sie wiederhaben. Dieser Satz wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem Symbol der Angehörigen von Opfern von gewaltsamen Verschwindenlassen in Kolumbien und ganz Lateinamerika. In Kolumbien sind im Rahmen des bewaffneten Konflikts im letzten halben Jahrhundert mindestens 120.000 Menschen Opfer dieses Verbrechens geworden. Diese Zahl übersteigt die Zahl aller gewaltsam Verschwundenen während der Diktaturen des Südkegels Lateinamerikas zusammen. Zum Vergleich: In Chile wurden in der gesamten Pinochet-Diktatur 1200 Menschen Opfer dieses Verbrechens. Seit Jahren kämpfen in Kolumbien zivilgesellschaftliche Gruppen und Angehörige von Opfern von gewaltsam Verschwindenlassen um Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie wollen wissen, was mit den Verschwundenen geschehen ist und wo sie sind. In den letzten Jahren gab es bedeutsame Fortschritte in der Suche der Verschwundenen und auch in der Anerkennung dieses Verbrechens gegen die Menschheit.
Nach fast 4 Jahren Verhandlungen haben sich die kolumbianische Regierung und die linke Guerilla-Organisation FARC in der kubanischen Hauptstadt Havanna auf einen Friedensvertrag geeinigt.
Nach dem Friedensabkommen im Jahr 2016 wurde eine Übergangsjustiz ins Leben gerufen. Dieser Begriff kann verwirrend klingen, denn es handelt sich dabei nicht nur um eine juristische Aufarbeitung der Verbrechen. Die Ziele der Übergangsjustiz sind darüber hinaus auch die Wahrheitsfindung, die Wiedergutmachung, Versöhnung und Nichtwiederholung. Die Sondereinheit für die Suche von verschwundenen Personen ist eine der Institutionen der Übergangsjustiz. Sie soll herausfinden, wo die gewaltsam Verschwundenen bzw. ihre sterblichen Überreste sind. Elena Udambi-Degain berät den kolumbianischen Staat in Themen rund um Frieden und historische Erinnerung. Bis vor kurzem arbeitete sie für das kolumbianische Außenministerium. Für ihre Arbeit mit der Regierung begleitete Elena Udan die Suche nach gewaltsam Verschwundenen innerhalb Kolumbiens und außerhalb der Landesgrenzen und musste dafür mit vielen Menschen sprechen, auch mit Tätern des Konflikts. Zu ihnen gehört der Ex-Paramilitäranführer Salvatore Mancuso. Er war Mitglied der paramilitärischen Gruppe AUC, die 2006 ihre Waffen niederlegte. Im Mai 2023 fand in Juan Frio, einer Gemeinde im Nordosten Kolumbiens, eine vom Außenministerium organisierte Veranstaltung statt. In den 90er Jahren waren dort die Paramilitärs unter Mancuso tätig. Per Videokonferenz aus einem Gefängnis in den Vereinigten Staaten übernahm Mancuso vor den Opfern der Paramilitärs Verantwortung für seine Verbrechen. Eines davon ist das Verschwindenlassen von über 200 Menschen in der Grenzregion zwischen Kolumbien und Venezuela.
Die sterblichen Überreste dieser Personen müssen geborgen werden. Diese Menschen wurden von Paramilitärs unter meinem Kommando getötet.
Mancuso gestand unter anderem, dass die Paramilitärs Krematorien errichtet haben, um darin die Leichen der Ermordeten zu verbrennen und keine Spuren der Verbrechen zu hinterlassen.
Ein Teil dieser Suche endet dort, wo ihr euch befindet. Hier im Boden liegen die Personen, die in diesem Ofen verbrannt wurden. Sie sind unter euren Füßen, zwischen den Graswurzeln und den Pflanzen.
Nachdem Mancuso eine 16-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels in den USA verbüßt hatte, wurde er Anfang 2024 nach Kolumbien ausgeliefert. Immer wieder äußerte er seinen Willen, einen Beitrag zur Wahrheit und Wiedergutmachung zu leisten. Nun wurde Mancuso von der kolumbianischen Regierung zum Friedensvermittler ernannt. Er soll die Regierung bei Friedensverhandlungen mit paramilitärischen Gruppen unterstützen.
Ich erkenne meine Verantwortung für all diese Taten an. Mir ist bewusst, dass diese Barbarei ohne meine Befehle nicht stattgefunden hätte.
Aussagen wie diese sind nicht nur für die Angehörigen der Opfer außerordentlich schmerzhaft. Es ist auch schwer vorstellbar, mit Menschen zu sprechen, die für solche Verbrechen verantwortlich sind. Aber eben das muss in Kolumbien passieren, so Elena Udan.
Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass diese fürchterlichen Kriminellen im Gefängnis sterben sollen und dass dies die einzige Form von Gerechtigkeit ist.
Zur Aufklärung von Verbrechen wie dem gewaltsam Verschwinden lassen ist der Beitrag der Täter grundlegend.
In unos escenarios de tal complejidad y de tantas décadas de guerra.
Der Krieg in Kolumbien ist komplex und langwierig. Für den Wiederaufbau müssen wir die Täter einbeziehen. Selbstverständlich müssen sie einen Beitrag leisten wollen. Aber ohne sie wird es sehr schwierig, die Verschwundenen zu suchen. Die Täter müssen erzählen, wo sie sind.
Im Friedensabkommen ist festgelegt, dass die Opfer des Konflikts im Zentrum der Übergangsjustiz stehen. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden soll die im Konflikt begangenen Verbrechen juristisch bewerten. Sie verfolgt dabei einen restaurativen Ansatz. Das bedeutet, dass Täter Strafmilderung bekommen, wenn sie einen Beitrag zur Wahrheitsfindung und Wiedergutmachung leisten.
Es geht nicht nur darum, wie viele Jahre sie ins Gefängnis müssen. Es geht auch darum, dass sich die Täter dazu verpflichten, die Opfer zu entschädigen. Die Grundlage dafür sind die konkreten Bedürfnisse der Opfer. Sie müssen im Mittelpunkt stehen und sie entscheiden, was getan werden muss, um ihren Schmerz ein wenig zu lindern.
In sogenannten Anerkennungssitzungen erkennen die Täter öffentlich ihre Verbrechen an. Die Opfer dieser Verbrechen oder ihre Angehörigen sind in den Sitzungen anwesend. Sie haben die Möglichkeit, in einem geschützten Raum die Verantwortlichen zu konfrontieren und ihre Geschichte zu erzählen.
Ich finde, dass es sich lohnt, mit allen zu sprechen. Natürlich müssen wir vorsichtig sein und nicht über den Schmerz der Opfer hinweggehen.
Elena ist außerdem davon überzeugt, dass Frieden in Kolumbien nur erreicht werden kann, wenn die Akteure des Konflikts einen neuen Raum in der Gesellschaft bekommen.
Wir müssen entscheiden, ob wir ihnen diesen Raum zugestehen oder nicht. Ich denke, das ist grundlegend für einen langfristigen Frieden.
Für ihre Arbeit hat Elena zahlreiche Gespräche mit paramilitärischen Anführern wie Salvatore Mancuso geführt, ebenso wie mit ehemaligen Anführern der FARC. Es sei nicht einfach, mit den Tätern zu sprechen.
Ich dachte mir, diese Menschen sind verantwortlich für unzählige Verbrechen, aber ich muss sie wie Menschen betrachten. Wir sind in einem anderen historischen Moment und darum geht es in der Übergangsjustiz.
Am Anfang fragte sie sich, ob sie dadurch die Opfer verraten würde.
Natürlich war das für mich mit vielen ethischen Fragen und Zweifeln verbunden. Ich wusste nicht, ob es richtig war, wegen dem ganzen Schmerz, den sie anderen Menschen verursacht haben. Als ich dann mit Mancuso gesprochen habe, waren diese Zweifel sogar noch größer.
Heute ist Elena davon überzeugt, dass das Sprechen mit den Tätern die einzige Möglichkeit ist, um zukünftig in Kolumbien in Frieden leben zu können. Sie glaubt dem ehemaligen Paramilitär Salvatore Mancuso, dass er den Wunsch hat, einen Beitrag zum Frieden zu leisten.
Darum geht es bei der Versöhnung. Wir müssen mit ihnen sprechen und ihre Wahrheiten hören. Manche Leute sind skeptisch. Sie glauben Mancuso nicht. Ich glaube ihm. Ich glaube an seine Bereitschaft zu erzählen, was er weiß. Und auch, dass er eine andere Rolle einnehmen will, um in seinen letzten Lebensjahren etwas Gutes zu tun.
Laut Abkommen sind nur die FARC und der Staat zur Teilnahme an der Übergangsjustiz verpflichtet. Das ist problematisch. Die Übergangsjustiz sollte für alle Akteure des Konflikts offen sein.
Sonst haben wir am Ende nur halbe Wahrheiten. Die Wahrheiten des Konflikts existieren nicht unabhängig voneinander. Wenn wir dieses Drama verstehen wollen, brauchen wir die Wahrheit von allen Seiten.
Um eine gesamtgesellschaftliche Versöhnung zu erreichen, müssten all diejenigen, die im Konflikt mitgewirkt haben, ihre Wahrheit erzählen und Verantwortung übernehmen. Im Fall der Paramilitärs sei dies besonders wichtig, argumentiert Elena. Denn sie sind diejenigen, die die Machtstrukturen hinter dem Konflikt von innen kennen.
Die Wahrheit der FARC ist wichtig. Aber dadurch werden wir nicht wirklich die Struktur hinter dem Konflikt verstehen, die zu Staatsterror und zur Ausbreitung des Paramilitarismus führte. Das können wir nur verstehen, wenn die Staatsgewalt, die Politiker, die Paramilitärs und die Menschen, die davon profitiert haben, alles erzählen. Wenn Mitglieder der Paramilitärs also reden wollen, finde ich es zentral, dass sie einen Raum dafür bekommen.
Obwohl der Weg noch ein weiter ist, ist gegenwärtig zumindest der politische Wille da. Die Vorgängerregierung unter Iván Duque blockierte 4 Jahre lang die Umsetzung des Abkommens und veruntreute sogar Gelder für den Friedensprozess. Die progressive Petro-Regierung hat seit 2022 die Umsetzung des Abkommens zu einer ihrer Prioritäten erklärt. Erste Schritte wurden gemacht, aber viel bleibt auch noch zu tun. Denn der Friedensprozess ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aber bisher noch nicht gelebt wird. Deshalb ist es auch so wichtig, dass nicht nur Täter und Opfer in diese Übergangsprozesse einbezogen werden und davon erfahren.
Nur so wird Frieden möglich sein. Und nur so werden die Opfer fühlen, dass Wiedergutmachung geleistet wurde. Viele Opfer sagen, dass sie und die Täter bereits wissen, was passiert ist. Für sie ist es aber notwendig, dass der Rest der Gesellschaft das auch erfährt.
Besonders komplex ist die Situation, weil in Kolumbien der bewaffnete Konflikt nach wie vor existiert. Die FARC haben zwar die Waffen niedergelegt, andere bewaffnete Akteure jedoch nicht. In den letzten Jahren nach dem Abkommen bildeten sich außerdem zahlreiche neue Gruppen. Das heißt, dass parallel zur Verarbeitung des Geschehenen die Gewalt im Land weitergeht und immer neue Opfer fordert. Auch deswegen ist die Erinnerungsarbeit so wichtig.
Las cosas que parecen del pasado
Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem scheinbar Vergangenen und dem, was heute passiert. Die neuen Generationen müssen verstehen, warum die Vergangenheit auch für sie relevant ist. Sonst sehen die Menschen das als etwas, was nichts mit ihnen zu tun hat. So muss in Kolumbien Erinnerungsarbeit gemacht werden.
Trotz der Schwierigkeiten sieht Elena Fortschritte.
Das Friedensabkommen hat dazu geführt, dass die Opfer mehr Unterstützung erfahren und dass sie selbstbewusster ihre Stimme erheben können, ohne stigmatisiert oder angegriffen zu werden. Außerdem fängt die Gesellschaft an, sie mit anderen Augen zu sehen. Oder zumindest fängt sie an, die Opfer überhaupt wahrzunehmen.
Fest steht, der Frieden in Kolumbien geht über das Schweigen der Waffen hinaus. Er ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Das Abkommen hat die Türen geöffnet, um die Wahrheit über vergangene Verbrechen zu erfahren, zum Beispiel über die gewaltsam Verschwundenen. Dafür ist der Beitrag der Täter und ihre Anerkennung der Verbrechen zentral. Ob diese Prozesse tatsächlich in einer kollektiven Erzählung über den Konflikt münden, die zu einem nachhaltigen Frieden beiträgt, bleibt abzuwarten.
Das war es mit dem Infolora Mittwoch. Bleibt dabei, denn hier geht's weiter mit Paul Wikan, dem einzigen philippinischen Radio der Schweiz, mit einer Sendung zu Martial Law. Tschüss zusammen.
Ey, ganz ehrlich, ich kann's nicht mehr sehen, dass Männer die Täter noch decken. Ganz ehrlich, ich kann's nicht verstehen, wenn alles doch längst auch schon feststeht. Ey, Digga, muss mich nicht erklären und schuldet dir zero Beweise. Ich zeig doch mal Loyalität und sei by the way einfach leise. Du machst dann auf caring supportive und willst die Details nur für dich. Doch wenn dir meine Story zu hart ist, dann glaubst du mir halt einfach nicht.
Ich hab genug erlebt, ich hab genug erzählt, ich hab genug gesehen, war lang genug gelebt.
But you know the deal. You know the deal, you know how it feels, you know what I preach.
Doch geht's dann um dich, geht's um deine Lieben. Wird sich verpisst, dann wird's ihm geschrieben.
But you know the deal, you know how it feels, you know what I preach.
Doch geht's dann um dich, geht's um deine Lieben. Wird sich verpisst, dann wird's ihm geschrieben.
Ganz ehrlich, ich kann's nicht mehr hören. Von wegen, da gibt's auch zwei Seiten. Von wegen, das war nur ein Flirt. Von wegen, wo sind die Beweise? Ey, was bist du denn für ein Freund? Du laberst und find das im Safe Space. Doch brauch ich dich dann mal als Zeuge? Da hältst du deinen Raum, machst auf Mail. Ganz ehrlich, du sagst, du bist keiner von denen. Ja, doch wenn's darum geht, dann schießt du zu den Tätern. Ey, brauchst mir dazu deine Meinung nicht geben, wenn du jetzt so tust, als wär gar nichts gewesen. Und ich muss dann dauernd Beweise geben. Beweis doch einen Scheiß mal in deinem Leben. Der Täter macht mal wieder keinen Fehler. Und wenn doch, muss es dafür Beweise geben. Was bringt es, wenn ich euch Beweise gebe? Wie sagt ihr dann, jeder kann Scheiß erzählen? Und wird es dann trotzdem Beweise geben? Können Täter danach noch schön weiterleben?
Ich hab genug gekämpft, hab mich zu sehr geöffnet. Doch schützt du deine Friends, gibt's Heike in die Fresse. Ich kann es nicht mehr sehen, wie alle dazu schweigen. Als gäbe es kein Problem, als müsste ich es bezeugen.
But you know the deal, du weißt ja, ich krieg mich nie wieder so hin. Ey, glaub's einfach nicht, ey, mach's dir auf dick. Doch hol ich die Sis, kriegst du ins Genick. Cause I know the deal, I know you better. I know you want to put me if it matters. I know you're not loyal and I know you well. And I know that now I will do it myself. Ey, Junge, erzähl mir doch nichts von dem Deal. Ey, Junge, von mir aus, ey, bleib dann halt still. Ey, Junge, ganz ehrlich, ey, mach was du willst, aber lauf doch nicht rum und nenn dich feminin. Und frag dich nach Details von meinem Traumata. Frag nicht, ob ich davon noch saufen war. Ey, mach doch dein Maus und glaube ja. Und lauf dann auch schön auf nach Hause, ja. Ey, Digga, hör auf, mach kein Auge, ja. Ich hab es da ganz allein rausgeschafft. Und wenn du dich fragst, ob das glaubend war, frag ich mich, ob ich dir vertrauen kann. Ey, hör doch mal auf, so zu labern, ja. Als wär's okay, was ich erfahren hab. Und sind deine Macker jetzt panisch, ja? Dann kannst du dir denken, was Phase war.
Ich werde alles geben, ich bin high auf mein Film und